Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zu Ilkas Welt. Schön, dass du mal wieder reingehört hast oder reinhörst. Heute habe ich Nina Kirsch zu Gast und zu Nina kann ich ganz viel erzählen, weil sie eine großartige Freundin ist. Sie ist Investorin, sie ist Mami und noch so viel mehr. Herzlich willkommen, Nina.
Dankeschön. Ich schmelze schon dahin, wenn ich deine Stimme nur höre. Das ist die perfekte Sprecherin-Stimme. Oh Gott.
Ja, aber die hast du ja auch. Und ich habe noch gar nicht gesagt, du moderierst ja auch, du modelst, du machst noch so viel mehr. Heute wollen wir aber zum Thema Immobilien zu sprechen kommen und wie du das Ganze als Mami meisterst. Weil es gibt, glaube ich, nicht wenig oder nicht viele Mamis, so möchte ich mich ausdrücken, die so aktiv sind und so nachhaltig investieren wie du. Deswegen vielleicht eingangs erstmal die Frage, wie bist du zum Thema Immobilien gekommen?
Aus der Not, wie so oft im Leben. Das war tatsächlich eine Fügung. In dem Moment dachte ich, es wäre was ganz Schlimmes. Und in der Retrospektive habe ich dann gemerkt, wow, das war ja super, was dir passiert ist. Das hatte ich tatsächlich schon öfter im Leben. Ich war schwanger, schon alleinerziehend und habe keine Mietwohnung mehr gefunden. Hatte auch kein nennenswertes Einkommen, was ich vorweisen konnte, weil ich schon in Elternzeit war. Also ich war korrekterweise im Beschäftigungsverbot und danach in Elternzeit. Und der Berliner Mietmarkt war damals schon angespannt und ich habe einfach nichts gefunden und dachte dann irgendwie aus der Not heraus, gut, wenn ich keine Wohnung zur Miete finde, vielleicht kann ich eine kleine Wohnung kaufen. Ich hatte durchs Modeln noch ein bisschen Geld gespart und bin dann zu den Banken getingelt und habe gefragt, wer würde mich finanzieren, bis zu welcher Summe, und habe dann die erste Wohnung zur Eigennutzung gekauft. Bin mit meinem Kind eingezogen, die waren Baby dann zu dem Zeitpunkt, und kurze Zeit später wurde genau nebenan die Mietwohnung frei. Was einen großen Vorteil für mich darstellte, weil es zwei kleine, es waren Erdgeschosswohnungen mit zwei Gärten nebeneinander. Und ich konnte den Zaun entfernen, einen riesen Garten haben und fand das total super und dachte, das mache ich, und bin dann also aus der Eigentumswohnung ausgezogen in eine Mietwohnung und habe dann die Eigentumswohnung vermietet und hatte natürlich ein kleines Plus, die Differenz zwischen der Rate an die Bank, dem Hausgeld und den Mieteinnahmen. Und irgendwie dachte ich mir dann so, das ist ja super. Das muss ich ja eigentlich einfach nur wiederholen. Heute würde ich sagen, skalieren. Ich hatte damals von nichts Ahnung und habe dann einfach wirklich wie besessen angefangen, in der Elternzeit Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, weil ich zum einen dachte, das könnte funktionieren, und weil ich zum anderen auf einmal auch angefangen habe, mich für Finanzen, für finanzielle Freiheit zu interessieren, weil ich wusste, du musst dein Kind alleine versorgen. Wie willst du das schaffen? Du kannst nicht mehr so arbeiten wie vorher, du kannst nicht mehr so viel arbeiten, aber du brauchst irgendwie Einkommen. Und mir erschien das damals eben so, dass ich das über Mieteinnahmen generieren könnte.
Ja, und du hast es auch geschafft. Du hast dann gleich mehr ausgemacht. Ja, das stimmt. Wie viel hast du heute? Wie viele Immobilien?
Das Portfolio, ich will ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie viel ich genau habe. Ich kann dir aber gerne sagen, es ist nicht sehr viel, muss ich dazu sagen. Ich kann dir aber gerne sagen, dass es tatsächlich, ich bin sogar durch die Assetklassen breit aufgestellt. Also ich investiere gar nicht mehr nur in Immobilien, und ich bin nicht auf eine, ich bin tatsächlich nicht auf etwas festgelegt. Ich schaue immer ganz, ganz rational, was rentiert sich, was lohnt sich, weil sonst kaufst du dir am Ende des Tages Arbeit mit Immobilien. Eine Immobilie, wo ich ganz viel entwickeln muss, wo ich einen geringen Cashflow habe, bringt mir nichts. Ich habe nur ganz, ganz, ein ganz geringes Zeitkontingent, in dem ich überhaupt arbeiten kann. Und in diesem geringen Zeitkontingent müssen dann Immobilien verwaltet werden, die nicht so viel Arbeit machen. Das heißt, da ist wirklich vom Haus bis zur kleinen Einzimmerwohnung alles dabei. Und ich habe die alle nach den gleichen Kriterien ausgesucht. Ist der Cashflow gut und lohnt sich das?
Ja, und was würdest du jetzt jungen Menschen raten, die vielleicht Mitte 20, Ende 20 sind? Ich glaube, du hast Ende 20 angefangen. Kommt das hin? Anfang, ja, das 30, Ende 20. Genau. So, was würdest du denen raten? Ich meine, das Zinsniveau ist wie vor 12 Jahren. Das ist ja so vergleichbar. Was würdest du den jungen Menschen raten? Wie geht man vor? Wie ist das mit Höhen und Tiefen, mit dem Umgang? Was hast du für Tipps?
Also zum einen würde ich raten, ganz genau hinzuschauen, weil wenn man nicht das große Glück hat, davon gehen wir jetzt bei den Zuhörern mal nicht aus, dass man ein großes finanzielles Polster hat, könnte jede Entscheidung tatsächlich in den finanziellen Ruin führen. Eine falsche Immobilie gekauft, kann ein Anfänger tatsächlich privat insolvent gehen lassen. Das muss man wissen. Und deswegen wäre mein Rat, schafft euch das Wissen drauf, bis ihr euch ganz sicher fühlt, bis ihr genau wisst, was ihr da tut. Das könnt ihr nie zu 100%. Und man lernt natürlich auf dem Weg, nur in der Immobilienbranche ist das Lehrgeld sehr, sehr hoch. Ich habe ja auch meinen kleinen YouTube-Kanal und da lerne ich auch die ganze Zeit und mache die ganze Zeit Fehler. Aber das Lehrgeld kostet mich nichts, ja. Vielleicht außer öffentliches Ansehen oder irgendwelche Kommentare, ja. Das ist nicht existenziell. Und das wäre mein erster Rat, dass man auch wirklich in nichts investiert, von dem man keine Ahnung hat. Man muss das wirklich verstehen. Und der zweite Rat, alles andere wäre einfach unfair. Ihr habt nicht mehr die gleichen Voraussetzungen, die ich hatte. Das sind auch nicht mehr die gleichen Voraussetzungen, die andere hatten. Der Markt hat sich komplett geändert. Mit den Zinsen hätte ich damals meine erste Wohnung nicht kaufen können. Ich hätte keinen Kredit bekommen. Und die Rate, nehmen wir jetzt mal 3% Zinsen. Wenn ich damals meine Wohnung mit einem Zinssatz von 3% gekauft hätte, wäre die Rate so hoch, dass sich noch nicht mal das Vermieten gelohnt hätte. Das heißt, jetzt mehr denn je auf den Kaufpreis achten. Den Gewinn machst du im Einkauf. Die Ideen, eine Immobilie weiterzuentwickeln, eine Miete anzuheben, sind gut. Meistens sind sie rechtlich gar nicht durchsetzbar. Das ist moralisch vielleicht sowieso nicht, ob man jetzt jemanden, der da lange wohnt, gleich eine Mieterhöhung reinknallen will und wie hoch denn dann. Das ist auch stark reglementiert in Deutschland. Das kommt aufs Bundesland, das kommt auf die Stadt an. Aber die Ideen sind super. Die kann man ja auch im Hinterkopf haben und sagen, wow, in 2 Jahren, in 10 Jahren ist die Immobilie das wert. Das ist gut, das kann man auch verfolgen, aber der Gewinn liegt im Einkauf. Ihr müsst jetzt auf einen guten Kaufpreis achten.
Und wie machst du das jetzt? Du selbst investierst du jetzt weiter oder sagst du, nee, ich halte jetzt erstmal den Ball flach aufgrund der hohen Zinsen beispielsweise?
Ich hätte die letzten 3 Jahre total gerne investiert, habe ich aber tatsächlich nicht. Doch einmal habe ich gekauft, auch ein sehr großes Objekt, weil das wirklich ein super Kaufpreis war. Weil ich wusste, das ist unter Marktwert. Und wenn sich der Markt irgendwann wieder stabilisiert, selbst wenn er es nicht tut, habe ich da wirklich ich bekomme viel mehr, wenn ich die weiterverkaufe, schon jetzt. Das wusste ich und deswegen habe ich es gemacht. Das war aber ein Objekt in 3 Jahren. Und das ansonsten, was ich die letzten Jahre wirklich nur mache, ich sichte Exposés, ich schaue mir die Sachen an, ich rechne es durch und ich bin am Ende meistens frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen, und sage, rechnet sich nicht, lohnt sich nicht. Also ich mach's dann, ich bin dann auch auf Aktien ausgewichen. Teilweise habe ich mein Geld auf dem Tagesgeldkonto, weil einfach der Zinssatz besser ist als die Rendite von einer Immobilie, die ich jetzt kaufen würde. Was ich jetzt mache, ich bin noch ehrlicher und noch direkter mit den Verkäufern und sage ganz ehrlich, ich schreibe es meistens schon in die Anfrage, der Preis, den sie wollen, den kann ich nicht zahlen. Ich könnte maximal das und das zahlen. Lohnt es sich überhaupt noch zur Besichtigung zu kommen? Und wenn die dann Nein sagen, habe ich uns allen Zeit gespart. Und wenn die sagen, ja, es ist noch Verhandlungsspielraum, dann komme ich überhaupt erst. Man muss ganz genau auf die Preise achten. Ich wünschte, ich könnte gerade mehr zukaufen. Ich würde gerne mehr zukaufen, aber ich habe gerade auch nichts, was sich rechnet, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ich glaube, so geht es ganz vielen. Was würdest du sagen aus heutiger Sicht? Du bist ja jetzt schon einige Jahre am Markt. Wer hat dich am meisten inspiriert? Du hast ja gesagt, du hast Podcasts gehört, du hast dich überall reingelesen. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen wie Alex Fischer oder so. Hat der dich inspiriert? Du weißt es bei mir, es war Mrs. Goldesel, Svenja, die mich
Mag
inspiriert
ich auch
hat.
sehr,
Ne? Also wen gibt es da, wo du sagst, hey, das war nochmal so ein Schub, dass ich gesagt habe, jetzt komme ich ins Handeln?
ganz klar, Alex Fischer, hast du gerade schon gesagt. Es gibt ja sein Buch Reicher als die Geißens und man darf sich von dem Titel nicht abschrecken lassen. Der ist bewusst so gewählt. Und es gab dann auch eine Klage von den Geißens und dann gab es auch viel Medienaufmerksamkeit. Also vom Marketing hat sich der Titel gelohnt. Aber es geht nicht um den Titel, sondern um den Inhalt. Ich bin der Meinung, wenn man dieses Buch gelesen hat, hat man wirklich ein richtig, richtig gutes Gerüst, ein richtig gutes Handwerk. Am Ende des Tages ist es ja ein Handwerk. Es ist wirklich ein Investieren ist ein Handwerk, meiner Meinung nach. Da hat man wirklich ein gutes Gerüst und Alex Fischer hat mich definitiv am meisten inspiriert und ich habe ihn auch interviewt für meinen YouTube-Kanal, auch was er mir da mitgegeben hat an Wissen, an Informationen war ganz, ganz wertvoll. Ich finde auch Bodo Schäfer super, die Bücher. Generell für finanzielle Bildung, das hat wirklich viel gemacht. Rich Dad Poor Dad hat bei mir ganz viel gemacht, aber auch der Investmentpunk, Gerald Hörhahn. Und dann gibt es auch sehr viele sehr gute YouTube-Kanäle. Ich habe fast alle Videos vom Errol, vom Anti-Coach gesehen, weil es da wirklich ganz, ganz klar ums Handwerk ging. Ganz viele YouTuber machen ja eigentlich nur Marketing und wollen die irgendwelche Kurse verkaufen, aber sind gar nicht in Immobilien investiert oder sind in Schrottimmobilien im Osten investiert, wo man genau weiß, ja, das ist ein Risiko. Und die haben natürlich dann Geld, weil die irgendwie Kurse für ein paar hundert Euro verkaufen. Die können sowas auffangen. Aber der Anfänger, nach dem du mich gerade gefragt hast, der könnte eine schlecht laufende Immobilie im Osten, die monatelang leer steht, könnte der nicht mehr auffangen, ne?
Was hat denn das mit dir persönlich gemacht? Du hattest ja am Anfang das so aus der Not heraus begonnen, auch für deine Tochter. Und ich meine, du wirst es auch weiterhin wahrscheinlich auch für deine Tochter tun. Denn auch nach deinem Leben gibt es ein Leben und man kann ja vererben. Ich meine, so weit brauchen wir jetzt noch nicht. Ich denke, so alt sind wir jetzt doch noch nicht. Aber trotzdem kann man ja auch mal in die Glaskugel schauen. Was hat das mit dir gemacht? Was gibt dir das so für ein Gefühl, dass du jetzt auch diese ganzen Immobilien hast?
Also zum einen gibt es mir eine Sicherheit, die ich sonst sehr vermisse als alleinerziehende Mutter. Und ich habe tatsächlich so weit nach vorne geschaut, weil ich die tatsächlich so finanziert habe, dass die dann später lastenfrei sind für meine Tochter. Bei ihr spielt die Zeit natürlich noch mal eine ganz große Rolle. Das ist ja generell mit Krediten so, mit Investitionskrediten. Die Zeit arbeitet ja für oder gegen dich. Und in ihrem Fall arbeitet die Zeit super für sie, weil diese Immobilien dann alle abbezahlt sein werden. Das sind sie jetzt noch nicht. Und was das mit mir gemacht hat, das hat mir eine große Selbstwirksamkeit gegeben, weil ich da tatsächlich was erlernt habe. Das habe ich ja komplett autodidaktisch erlernt. Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich habe nichts über finanzielle Bildung in der Schule gelernt. Ich habe nichts über Unternehmertum, geschweige denn finanzielle Intelligenz im Studium gelernt. Und zu verstehen, dass man ein ganzes Geschäft sich selber beibringen und erlernen kann, übers Internet und dann vielleicht natürlich noch nicht, vielleicht im Kontakt, im Alltag. Ich habe auch viele Investoren, mit denen ich befreundet bin. Wir tauschen uns viel aus. Das finde ich ehrlich gesagt faszinierend. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk unserer Zeit, dass man sich das selber drauf schaffen kann. Ich bin trotzdem, würde ich sagen, empfinde ich mich schon noch als getrieben in dem Bereich, weil ich immer noch diese Motivation habe, ich muss mein Kind versorgen, ich muss mein Kind versorgen, ich muss aufpassen, dass ich nicht pleite gehe, dass uns nichts passiert. Das habe ich schon noch. Aber was es mir persönlich gebracht hat, und das ist sehr viel wert, man nennt das ja Survival Mode, ne? Wenn man einfach immer nur ums Überleben kämpft und immer nur in Panik agiert. Und das war natürlich tatsächlich die ersten Jahre bei mir so, weil ich eben nicht wusste, wie kann ich mein Kind finanzieren, wie kann ich ihm einen guten Lebensstandard bieten. Ich bin komplett alleine dafür zuständig. Und diese Sicherheit haben mir natürlich schon Immobilien gegeben, dass ich nicht mehr im Survival-Modus bin. Ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne sein möchte, aber ich sehe den Weg vor mir und ich beschreite ihn. Und gibt mir sehr viel Selbstvertrauen und Mut irgendwie, ja.
Hat es sonst noch mehr mit dir gemacht? Ich denke mal so daran, wir sind ja beide aus dieser Künstlerbranche. Du hast gemodelt, du hast moderiert. Und ich sage immer zu meinen Kunden, die Immobilien geben mir die Freiheit, auch mal Nein zu sagen. Also ohne die Immobilien müsste ich viel öfter bei Jobs einfach Ja sagen, ich mache, ich mache. So, und jetzt denke ich mir, ach nö, ich muss gar nicht. Ich habe aber Bock so ungefähr. Hast du auch manchmal dieses Gefühl oder denkst du so, nee, aufgrund deiner Tochter, du hast natürlich einen ganz anderen Kostenstrang ja auch da dran. Bin ich vielleicht auch noch nicht so weit? Das ist ja auch, wäre ja auch normal, dass man sagt, nee, ich muss vielleicht schon noch fast jeden Job annehmen. Es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, ach nö, ich muss oder ich muss nicht.
Stellst echt die richtigen Fragen, das hätte ich ganz vergessen. Ja, das war ein sehr positiver Nebeneffekt. Es ist gar nicht so mit den Jobs, weil da muss ich sowieso schauen. Ich kann sowieso nicht jeden Job annehmen. Eben wegen meinem Kind finde ich jemanden, der sie betreut, passt das alles. Aber die Immobilien haben mir eine sehr, sehr große Freiheit gegeben, zu sagen, was ich will, wann ich will, zu wem ich will. Das muss ich erklären, weil tatsächlich ist es so, als Model und Moderatorin, du kannst nicht politisch sein. Du solltest nicht politisch sein, weil das kann ja eine Kleinigkeit sein und dann sagt Kunde A, die buche ich nicht mehr. Die hat gegen Klimakleber, die hat über Klimakleber gelästert, so rum. Klimakleber, so rum. Jetzt habe ich's. Die hat über Klimakleber gelästert. Die buche ich nicht mehr. Dann sagt der andere, boah, die lehnt die AfD ab, aber ich will die AfD. Die buche ich auch schon wieder nicht mehr. Und all das das kann alles sein, ja. Und es ist auch so, als Model hast du keine Stimme. Du bist nur eine Leinwand, du bist nur eine Projektionsfläche für andere. Und das macht ja auch was mit dir. Und das fühlt sich jetzt nicht gerade sehr kraftvoll an, nur eine Projektionsfläche zu sein, keine Stimme zu haben, noch nicht mal mit Namen erwähnt zu werden. Du bist einfach nur das Produkt, das Gesicht. Da musst du schon eine sehr große Kampagne bekommen, dass man da deinen Namen erwähnt, ja. Und trotzdem gibt dir das jetzt nicht unbedingt eine Stimme. Und die Immobilien haben mir tatsächlich in dem Sinne die Stimme gegeben, dass mir das total egal ist, was ich sage und wenn irgendjemand mich dann nicht bucht, weil ich habe ja Gott sei Dank mein Einkommen aus den Immobilien. Ich bin nicht darauf angewiesen. Und ich glaube gar nicht, dass ich würde ohne die Immobilien nicht meinen YouTube-Kanal so betreiben können, weil ich immer Angst hätte, ich verärgere den Kunden oder allein schon, du interviewst die Person, aber die andere Person mag die nicht. Dann fliegst du aus der Seite. Das ist ja so verworren teilweise und es sind teilweise solche Nepoten in der Medienbranche oder generell in Branchen. Das ist nicht nur da so, ja. Du läufst halt immer auf irgendwie auf Eierschalen. Und das habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Und das fühlt sich schon ganz gut an. Ja.
Ja, da muss ich aber auch hinzufügen, du kannst es nicht allen recht machen, ne? Ich habe Kunden, die sagen immer, hören Sie auf mit dem Gendern, bloß nicht den Sternchen so aussprechen, bloß nicht LehrerInnen sagen, ne? Oder so, ne? So, und ich will das auch gar nicht, ich schreibe es immer nur so, ich würde immer Lehrerinnen und Lehrer sagen, weil das klingt für mich flüssiger, wenn ich moderiere. Und dann
Ja.
habe ich Kunden, die möchten aber, dass ich
Genau.
bewusst beide Geschlechter sage. Und dann habe ich Kunden, die sagen, hören Sie bloß auf damit, wir wollen das nicht. Da kriegt ja jeder, was weiß ich, in den Ohren. Und da habe ich halt gemerkt, nee, am Ende muss ich mir selbst treu sein. Also genau diesen Weg gehen, den du auch gehst, zu entscheiden, wer bin ich, was bin ich, welche Werte habe ich und was lebe ich. Und ja, klar, natürlich, wenn man finanzielles Polster hat, kann man gelassener sein, Werten auch folgen und treu bleiben, ganz klar, ne? Ja, lass uns mal über so negative Dinge der Investment sprechen. Es gibt ja auch negative Dinge. Da haben wir uns auch schon ausgetauscht über Mieter. Zum Glück zahlen sie vielleicht Mieter, aber sie denken, sie müssen andere Dinge nicht machen oder nicht sauber machen. Mietnomaden, also auch daran kann man pleite gehen, ne? Man kann ja mit der Immobilie alles richtig machen, aber hat da einen Verrückten drin wohnen, der nicht auszieht und vielleicht nicht Miete zahlt und ähnliches und man hat die Kreditkosten. Was hast du da für schlechte Erfahrungen gemacht oder was hast du vielleicht auch so da nochmal für Tipps, worauf man reinfallen könnte, wo man aufpassen muss.
Viel schlechte Erfahrung. Also, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das ist auch was, was ich bei vielen sogenannten Immobiliencoaches vermisse, dass die wirklich nicht genug aufklären über die Risiken. Du hast schon einige genannt. Ich würde das gerne noch ergänzen. Behördenwillkür ist ein Riesenproblem. Ich habe neulich mitbekommen, wie ein befreundeter Bauträger privat insolvent gegangen ist, weil die Behörden die Bauanträge nicht bearbeitet haben. Ja, Sachen werden nicht ins Grundbuch eingetragen. Die machen einfach keine Eintragung. Der Kredit läuft aber schon, du musst den schon bedienen. Aber obwohl dir die Immobilie gehört, du aber noch nicht eingetragen bist, hast du weder die Schlüssel, noch hast du den Zugang, noch darfst du baulich was verändern. Neulich habe ich vom anderen Investor gehört, ein riesen, riesen Projekt. Alles durch. Er hatte auch schon den Schlüssel und hat schon angefangen zu bauen. Dann hat irgendein Nachbar das mitbekommen, hat das dem Bauamt mitgeteilt. Die haben natürlich ins Grundbuch geguckt und gesagt, es ist nur die Auflassungsvormerkung drin. Sie sind noch gar nicht eingetragen. Damit dürfen Sie gar nicht bauen. Es war nichts Illegales, es war Sachen, die er als Eigentümer sowieso gemacht hätte und auch sofort durchbekommen hätte. Es wäre überhaupt kein Thema gewesen. Und er wollte aber einfach nicht die Zeit verschwenden und er konnte die Zeit auch nicht verschwenden, weil er war darauf angewiesen, dass irgendwann die Mieteinnahmen einsetzen. Ist ja klar, es ging um eine Veranstaltungshalle. Noch schlimmer bei solchen hohen Summen. Dann haben die ihm die Baustelle stillgelegt und haben ihn trotzdem nicht eingetragen. Und das Spiel haben die 6 Monate mit dem gespielt. Und ich wäre daran privat insolvent gegangen. Der konnte das echt abfangen, weil der wirklich schon viel Fleisch hat als Investor, ja, ergo viel Geld. Das ging, aber auch nur mit großen Problemen, mit anderen Sachen, Nachbeleihen, da wieder Zinsen. Also sowas kann auch passieren und das muss man echt einplanen. Das ist auch ein Problem. Ich reg mich da ganz oft auf. Inkompetente Menschen in Behörden oder Menschen, die dir vielleicht das neiden, weil die sehen, was die Person da kauft, die einfach keinen Bock auf ihren Job haben, können Existenzen ruinieren und du kannst dich nicht dagegen wehren. Es gibt nichts, was du machen kannst, dass dein Antrag schneller bearbeitet wird, dass du schneller eingetragen wirst, dass irgendwas entsprochen wird. Die Behörde selber setzt dir ja ganz kurze Fristen, das gilt aber nicht für sie selber. Diesen Maßstab legen sie nicht bei sich selber an. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Ich habe neulich erst eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben, im Wissen, da wird nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren wird, ist, dass diese Beamtin zu ihrer Vorgesetzten muss und dann kurz erklären muss, aber es wird nichts bringen. Es wird es auch nicht beschleunigen. Das war einfach nur für mich, dass ich wollte, da muss man was, ich muss mal ein Zeichen setzen. Die müssen sehen, dass das nicht geht. Das ist ein echt unkalkulierbares Risiko. Banken, die Finanzierung platzen lassen. Die Commerzbank ist mittlerweile berüchtigt dafür, Finanzierung erst zuzusagen und dann wieder platzen zu lassen. Habe ich von mehreren Leuten gehört, ist mir selber auch schon passiert vor kurzem. Ja, das sind Risikofaktoren. Dann habe ich neulich ein Schreiben bekommen aus Kalifornien von Warner, die mich verklagen vom Amtsgericht Flensburg, weil jemand eine Serie, die ich noch nicht mal als irgendein Mieter von mir hat, illegal eine Serie, boah, mir fällt der Name nicht mehr ein. Die Serienfans wissen wahrscheinlich sofort, welche das ist. Die haben sie runtergeladen. Diese Serie wird je nach Land zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht. Ich glaube, über HBO, ich weiß es nicht genau. Irgendwas stand da noch. Auf jeden Fall wird die erstmal in Amerika exklusiv veröffentlicht und danach in anderen Ländern in den anderen Sprachen. Und die haben sich die runtergezogen und die haben natürlich mich als Eigentümerin der Immobilie ermittelt und mir die Klage zugestellt. Natürlich konnte ich die Mieterin angeben. Die hat jetzt auch das Problem. Natürlich wird das gegen mich eingestellt. Aber der Stress, den ich hatte, der Arbeitsaufwand, den ich hatte, nicht nur mit Warner, mit deren Anwältin, dann auch noch mit der Mieterin, die das gar nicht eingesehen hat, wo man echt denkt, sag mal, und das sind Sachen, das kann man sich vorher alles gar nicht vorstellen. Jetzt habe ich dieses Jahr 2 Wasserschäden gehabt. Wasserschäden sind der Endgegner als Investor. Und das ist wirklich alles immer. Das muss man wissen, existenziell. Ich habe dann auch ein anderes Beispiel. Ich hatte ein super nettes Telefonat mit einem sehr großen Investor, der zwischen Deutschland und Monaco pendelt. Der ist tatsächlich finanziell sehr gut aufgestellt. Und ich habe den irgendwas gefragt zu seinem Bauprojekt und er so, ja, läuft gut. Ich so, ja, Wahnsinn, krass, Monaco und dies und das. Er so, ja, läuft gut. Könnte aber auch morgen schon vorbei sein. Ich so, was meinst du damit? Er so, eine Entscheidung gegen mich, vielleicht sogar auf politischer Ebene, im Landkreis, und es ist vorbei. Dann gehe ich pleite. Ich weiß das. Man denkt, der Mann kann doch eigentlich gar nicht mehr pleite gehen. Wie soll das passieren? Das muss man wissen. Man braucht wirklich, wirklich starke Nerven. Und leider glaube ich auch als Vermieter ändert sich dein Menschenbild. Einfach
Ja.
Menschen. Du kannst Menschen nur vor den Kopf gucken. Menschen stellen Forderungen an dich oder verhalten sich auf eine Art und Weise, die du nie erlebt hast im Alltag, weil eben ganz oft auch das Bild noch verbreitet ist, der geldgierige Vermieter, der hat es ja eh, der nimmt mich armen Mieter hier aus, weil auch hier wieder die Bildung, das Bewusstsein fehlt, dass der Vermieter für dich ein Riesenrisiko trägt, dass der dein Verbrauch für dich vorstreckt jedes Jahr. Das wissen die auch alle gar nicht. Meine Güte, dass du Versicherung trägst, dass du das instand hältst, das Objekt. Die denken wirklich, die Miete fließt so netto in deine Kasse. Die wissen nicht, dass du die versteuern musst, was du bezahlen musst, was du für ein Risiko hast und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch den deutschen Sozialneid. Und das führt einfach dazu, dass viele Mieter eine sehr aversive Einstellung gegenüber ihrem Vermieter haben. Und das merkt man dann auch im Umgang, ne?
Du hast ja gerade viele Beispiele gebracht, was
Sehr
einen alles so
viel.
in den
Ja.
Ruin führen
Ja.
kann. Und jetzt gibt es noch hinzu für alle, die sich für Neubauten auch interessieren, die Insolvenzen der Bauträger. Ich habe gestern noch mit einem Notar hier in Hamburg gesprochen, der sagt, in Hamburg sind so viele Bauträger pleite gegangen. Da auch vielleicht von meiner Seite aus noch der Tipp, so schnell wie möglich ins Grundbuch. Weil sollte der Bau noch nicht fertig sein, man ist aber nicht nur vorgemerkt, man ist vielleicht schon komplett eingetragen, dann hat man als Eigentümer oder zukünftiger Eigentümer natürlich schon mal ein bisschen mehr Sicherheit, ne? Aber das ist halt gerade so eine Situation, wo auch sicherlich noch der ein oder andere pleite gehen wird. Also hast du es ja schon angedeutet. Ich glaube,
Sind
die
ganz
besten,
viele pleite
ja,
gegangen in den
ich glaube, die
letzten Jahren.
besten Zeiten waren 2018, 2019, 20 zum Investieren, weil einfach auch die Baumaterialien noch nicht so rar waren, ne? Gerade wenn es um Neubauten geht. Jetzt ist ja alles so teuer geworden. Es lohnt sich auch auf dem deutschen Markt eigentlich nicht. Aber es ist auch schwierig im internationalen Bereich, wenn man sich nicht auskennt, auf Bali oder so einfach mal eben zu investieren. Also das finde ich super risikoreich, wenn man da nicht mal
Super
eben hin kann.
schwierig.
Ne?
Ja.
Du hast ja ein ganz besonderes Konzept oder eines deiner Konzepte ist ja auch, dass du beispielsweise an Studentinnen und Studenten vermietest. Wie sieht das aus und wie bist du dazu gekommen? Warum dieses Konzept? Du gehst ja gar nicht so krass in die Langzeitvermietung.
Ich habe verschiedene Mietmodelle. Ich muss aber ganz kurz nochmal bei deinem Thema vorher einsetzen, wenn ich darf,
Ja,
weil
klar.
das so spannend ist, was du gerade gesagt hast, so schnell wie möglich ins Grundbuch. Was machst du, wenn das Grundbuchamt dich nicht einträgt? Wenn du jeden Tag anrufst und die dich nicht eintragen, ne? Es ist wirklich, und Bauträger insbesondere sind wirklich seit Corona reihenweise pleite gegangen. Habe ich so schlimme Schicksale mitbekommen, also deutschlandweit, nicht nur in Hamburg. Und das Problem, das verschärft ja den deutschen Mietmarkt. Es ist eigentlich, möchte man sich am Kopf packen und sagen, seht ihr das alle nicht? Sag mal, seid ihr dumm? Also es ist wirklich, ich muss es so drastisch sagen, weil auf der einen Seite haben wir Zuwanderung. Das ist gut. Die Menschen brauchen Wohnraum. Du wirst keinen Vermieter finden, der sagt, oh, ich bin gegen Zuwanderung. Vermieter finden das natürlich begrüßenswert. Die Zuwanderung prallt aber. Die meisten wollen in die Metropolen. Wer möchte schon, wenn er in ein neues Land geht, auf irgendein Dorf, wo er gar keine kulturellen Angebote hat, sich nicht integrieren kann, ne, vom Sprachkurs bis weiß ich nicht. Die Zuwanderung fokussiert sich also auf die Ballungsräume, in denen es keine Bauträger oder kaum noch Bauträger gibt, weil viele pleite gegangen sind, weggebrochen sind. Nehmen wir mal Berlin. Berlin ist das drastischste Beispiel in ganz Deutschland, ja. Es gibt einen akuten Wohnraummangel in Berlin, der die Bestandsmieten ins Utopische getrieben hat. Das können die Leute nicht mehr zahlen. Das sorgt für wahnsinnig viel Unwohlsein. Vollkommen zu Recht, ja. Es gibt aber keine Neubauprojekte in Berlin, weil der Senat keine Genehmigung zum Neubau erteilt. Oder er erteilt sie zu Konditionen und Bedingungen, wo jeder normale Bauträger sagt, das tue ich mir nicht an. Dann finanziert sich das Ganze nicht. Die Baupreise sind gestiegen. Dann kommt der Senat mit Anforderungen, die ein Bauträger gar nicht leisten kann. Es ist nicht möglich, ja? Und dann haben wir eine riesen Wohnraumkrise, wo man wirklich sagt, das ist doch hausgemacht. Gibt den Bauträgern faire Bedingungen, die bauen euch die ganze Stadt zu und den Speckgürtel noch hinzu und die Menschen haben genug Wohnraum. Und was passiert, wenn wir wieder genug Wohnraum haben? Die Mieten sinken. Sie müssen sinken. Sobald die Menschen sich aussuchen können, wo sie wohnen, haben wir eine Situation, die verbraucherfreundlich ist. Dann sagen die nämlich, bei dir möchte ich nicht wohnen. Deine Miete ist zu teuer und dein Objekt ist nicht gut gepflegt. Und dann haben die Vermieter einen ganz neuen Druck. Die müssen die Objekte besser instand halten und sie müssen die Mieten senken. Und wir hätten kein soziales Problem mehr mit den Mietpreisen. Das passiert aber nicht. Und also die Situation ist wirklich unangenehm und mir tut das auch total leid. Und das kann man einfach nur auf politische Inkompetenz schieben, weil es wäre möglich. Und das ist, also in Berlin kriege ich das halt so extrem mit. Deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt gewählt, wo man wirklich denkt, ihr beschwert euch über zu teure Mieten, ihr haltet irgendwelche Reden. Bauanträge freigeben und die Mieten sinken. Es ist so einfach. Mehr Wohnraum, günstige Mieten, Menschen, also, naja. Aber deswegen hat das für mich zur Konsequenz, ich würde niemals mehr in Berlin investieren. Niemals mehr. Ja,
Okay,
da
aber jetzt
also,
kommen wir direkt zu deinem
genau.
Konzept, weil das hast du ja in
Das
Berlin
ist in
gestartet.
Berlin. Das habe ich in
Genau.
Berlin gestartet und ich bin tatsächlich gerade dabei, es auslaufen zu lassen. Ich habe Studenten-WGs nur für Frauen, weil ich selber gelernt habe als junge Frau und das nie vergessen habe. Auch jetzt, wo ich älter bin, ich weiß, wie es ist, in eine neue Stadt zu ziehen, in ein neues Land zu ziehen. Ich habe ja auch viel im Ausland gelebt und sich nicht sicher zu fühlen. Das ist wirklich ein reelles Problem von jungen Frauen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, ich würde mich so freuen, wenn ich jungen Frauen, die jung sind, unsicher, die sich in Berlin nicht auskennen, wenn ich den sicheren Wohnraum zur Verfügung stellen könnte. Das wäre doch super cool. Dann habe ich natürlich gesehen, dass ein WG-Konzept auch mehr Rendite bringt. Das war dann noch der zweite Punkt, den ich super attraktiv fand. Also ich hatte da eigentlich die Motivation heraus, weil ich es selber erlebt habe. Und dann wusste ich, das lohnt sich für mich mehr als Vermieterin. Und ich hatte eine große Wohnung, die sich angeboten hat. Und deswegen habe ich die als WG vermietet. Möchte da aber gerade wieder raus, weil es wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand ist. Zum einen, die Sachen werden schneller abgenutzt, es gibt öfter Schäden, es gibt Probleme, dann kommen die untereinander nicht zurecht, da musst du regulierend eingreifen, du hast viel häufiger Auszüge, Einzüge, was unglaublich viel organisatorischen Aufwand mit sich bringt. Und das ist wirklich viel. Also es ist eine schöne Sache. Natürlich verdient man an einer WG mehr als an einer klassischen Langzeitvermietung. Es bringt aber auch mehr Arbeit mit sich. Ja.
Ja, vielleicht dann abschließend mal meine Frage an dich gestellt, wenn du jetzt noch mal zu der jüngeren Nina schauen kannst. Nehmen wir noch mal so Nina mit 25, die steht am Anfang. Was würdest du ihr aus heutiger Sicht an Tipps mitgeben, dass sie nicht die Fehler, die sie vielleicht gemacht hat, noch mal macht oder andere Fehler macht? Was würdest du ihr als Ratschlag mit auf den Weg geben? Vielleicht ein Ratschlag, den man auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer adaptieren kann.
Boah, du stellst echt gute Fragen. Ich würde mir wirklich als Ratschlag mitgeben, es geht ja einfach um viel Geld bei Immobilien, da muss man sich nichts vormachen von allen Seiten. Ich würde mir wirklich als Ratschlag mitgeben, vorsichtiger zu sein und viel, viel tougher zu sein. Es ist wirklich, es ist eine traurige Erkenntnis, aber weil du mich eben nach der jungen Nina gefragt hast, es ist ja eine junge Frau und meine Erfahrung ist, oder so war es bei mir zumindest, dass man als junge Frau noch sehr ideell ist. Das sind junge Menschen ja allgemein, auch junge Männer. Und dass man sich gar nicht traut, fordernd aufzutreten, dass man sich gar nicht traut, klar zu kommunizieren, das will ich, ja, nein, vielleicht. Ich habe mich sehr oft eingeschüchtert gefühlt von diesen Themen, habe mich sehr oft eingeschüchtert gefühlt von dem vermeintlichen Wissen, von dem Auftreten von anderen älteren männlichen Investoren, Bankern, wem auch immer. Und ich würde wirklich mir sagen, sei sehr, sehr vorsichtig. Das sind nicht deine Freunde. Sei wirklich skeptisch, vielleicht sogar bis hin zu misstrauisch und steh ganz, ganz klar dafür ein, was du möchtest und kommuniziere ganz klar. Weil diese Angst, diese Unsicherheit, die ich als junge Frau hatte oder vielleicht junge Menschen haben, du verschwendest sehr viel Zeit. Du verschwendest sehr viel Zeit. Wenn ich zurückblicke, denke ich mir so, jetzt komme ich irgendwo rein und frage, okay, ist das so und so? Nein, tschüss, da ist die Tür. Ich verschwende unser aller Zeit nicht und habe dann die Zeit wieder für andere Projekte, für mich frei. Und das ist wirklich was, was ich mir mitgeben würde, vorsichtiger zu sein und durchsetzungsfähiger, weil es nicht in meiner Natur liegt. Ich fand das mit 25, war das nicht natürlich für mich. Das war schwierig. Und es ist ja auch eine Männerdomäne und das mag ja auch einschüchternd sein, nur muss es vielleicht gar nicht so sehr. Weiß ich nicht, ob es das nicht automatisch muss. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wenn das Zuhörer hören, würde es mich wahnsinnig interessieren, das in den Kommentaren zu lesen. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem bei Jungfrauen und sich selber auch mehr zuzutrauen. Ich hatte so oft Situationen, wo ich bei Meetings daneben saß und ich wusste es wirklich besser. Wo ich wirklich wusste, ich weiß es besser. Ihr erzählt gerade Mist über Firmenstrukturen von GmbH, über Holding, Stiftung. Ich wusste es besser, aber ich habe nichts gesagt, weil ich unsicher war und weil ich mich nicht getraut habe. Und jetzt würde ich die wahrscheinlich unterbrechen und sagen, nein, das stimmt nicht. Das geht gar nicht. Eine Genossenschaft kannst du nicht so gründen. Da musst du, und das hätte ich niemals gemacht. Ja.
Ja, ich finde es manchmal auch okay, einfach schweigend und innerlich zu lachen bei sowas und
Sowieso.
zu denken, wenn die so von sich überzeugt sind.
Das kann ich auch noch mitgeben.
Ja.
Ich würde, Verhandlungen sind ein wichtiger Punkt in der Immobilienbranche. Und es ist natürlich ein cooles Gefühl, irgendwo rauszugehen. Geil, ich habe es denen gezeigt. Ich habe die so krass runtergehandelt. Ich habe die Immobilie unter Marktwert gekauft und habe den Preis noch gedrückt. Vorsichtig. Meiner Meinung nach rächt sich sowas bei Menschen. Auch wenn ihr das denkt, würde ich das niemals sagen und auch nicht in meiner Körpersprache zeigen. Ich würde der Person, von der ich die Immobilie kaufe oder den Deal, ich vermittle ja auch Immobilien, arbeite ja auch als Maklerin mittlerweile, ich würde der Person immer das Gefühl geben, dass sie den besseren Deal gemacht hat. Ich würde immer sagen, ach Mensch, boah, das tut jetzt echt weh, aber sie haben halt so gut verhandelt, ich kaufe die für den Preis, auch wenn du innerlich denkst, ha, ich habe so krass, niemals das zeigen. Du hinterlässt Menschen mit einem sehr unangenehmen Gefühl. Und die werden dir das irgendwann heimzahlen. Und wenn sie es dir nicht heimzahlen, werden sie dir nicht mehr zugetan sein. Ich habe ein Beispiel jetzt, den letzten Kauf. Das war eine super faire Sache. Der Kaufpreis war für mich super gut, der war für den Verkäufer gut, wir waren beide glücklich. Nach dem Kauf hat sich herausgestellt, dass ich habe bestimmte technische Sachen überhaupt nicht verstanden. Ich war in dem Objekt und da waren so viel komplexe Zusammenhänge in der Technik, in der Bewässerung, in der Heizungsanlage. Ich hatte echt Probleme. Ich habe dann schon gegoogelt, aber am Ende des Tages hätte ich einen Handwerker kommen lassen müssen dafür. Das wäre sehr teuer gewesen, weil ich hätte verschiedene Gewerke gebraucht. Da wir so im Guten auseinandergegangen sind, habe ich den angerufen und gesagt, tut mir total leid. Ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Wäre das okay, wenn Sie noch mal vorbeikommen und mir das doch noch mal zeigen? Es ist viel Zeit vergangen zwischen dem Zeitpunkt, wo es mir das erste Mal gezeigt hat und wo ich dann eben, wie wir gerade gesprochen haben, bis mir die Immobilie wirklich gehörte. Der war hilfsbereit und ist sofort gekommen und hat mir geholfen und wir haben uns gut verstanden. Und da habe ich noch gedacht, hätte ich mich bei der Verhandlung so verhalten, dass der ein blödes Gefühl gehabt hätte. Hätte der das für mich nicht mehr gemacht? Warum soll er das auch machen? Also egal, was ihr denkt, bei Verhandlungen nie vergessen, ihr verhandelt nicht gegen den, ihr verhandelt mit dem. Ihr verhandelt, man hat ja auch oft so in Filmen oder bei Anwälten und dann hauen die so krass auf den Tisch. Das ist totaler Schwachsinn. Ihr verhandelt nicht gegen den, ihr verhandelt mit dem. Ihr wisst nie, wann ihr euch nochmal seht. Vor allen Dingen irgendwann, hatte ich neulich auch, da sollte ich eine Wohnung für jemanden verkaufen. Und das war wirklich, ich war sehr fair, sehr korrekt. Und später stellt sich heraus, denen gehören mehrere Villen. Haben sie mir nicht gesagt. Wer wird diese Villen für Sie verkaufen? Ich. Sie haben mich schon dafür angefragt, weil ich Sie mit einem guten Gefühl hinterlassen habe, weil ich wirklich fair war, denen auch sehr entgegengekommen bin. Und das ist wichtig. Also bei Verhandlungen würde ich immer versuchen, den anderen ein gutes Gefühl zu geben. Das wäre auch
Ja.
noch ein wichtiger Punkt von mir. Es geht nicht immer. Irgendwann muss man sich auch abgrenzen. Man darf sich natürlich auch nicht über den Tisch ziehen lassen und gerade in der Kommunikation mit Gewerken oder so muss man sehr vorsichtig sein. Aber ich meine jetzt speziell die Käufer-Verkäufer-Situation, die Verhandlungssituation in der Immobilienbranche. Beißt euch auf die Zunge, gebt dem anderen ein gutes Gefühl. Und wenn er nur für euch beim Grundbuchamt mal anrufen muss und irgendwas beschleunigen muss, ihr wisst es nicht.
Ja, du hast gerade auch noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der fürs komplette Leben gilt. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und manchmal hat man welche in der Immobilienbranche, die morgen bei der Bank sitzen und dir den Kredit nicht geben, weil sie
Definitiv.
sich an dich erinnern. Also deswegen Vorsicht ist geboten. Da hast du was ganz,
Ja.
ganz Wichtiges gesagt. Liebe Nina, wir haben jetzt so viel erfahren. Ich sage vielen, vielen Dank. Und wenn die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch einen spannenden Talkgast haben, mir gerne schreiben. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Ich sage vielen Dank, Nina. Und wir hören uns sicherlich
Danke
an anderer
dir.
Stelle noch mal wieder.
Ja, von Herzen gerne, immer wieder.
Super, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.